Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir feiern heute ein erstes kleines Jubiläum. Es ist unsere 10. Folge. Schön, dass du eingeschaltet hast und somit zum Jubiläumspublikum gehörst. Gastgeber der Flaschenpost ist auch heute wieder Dietmar Moldhagen. Ich arbeite beim Julius-Leber-Forum, der nördlichsten Dependance der Friedrich-Ebert-Stiftung, zumindest in Deutschland. Apropos Norden. Wir senden heute mal wieder aus Kiel und ich befinde mich im Walter-Damm-Haus. Das ist die Geschäftsstelle der SPD Schleswig-Holstein und mir gegenüber sitzt die Landesvorsitzende der SPD, Serpil Medjatli. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank.
Wir sprechen heute über die Zukunft der Arbeit im Land Schleswig-Holstein, darüber, wie man SPD-Landesvorsitzende wird und was man dann so zu tun hat und lernen, wie immer bei Friedrichs Flaschenpost, unseren Gast zumindest ein bisschen auch persönlich kennen. Liebe Serpil, ich darf dich duzen, weil das in der SPD so üblich ist. Vielen Dank dafür. Und wie immer starten wir mit einem Fundstück aus der Schulzeit, denn anhand dessen wollen wir so ein bisschen wissen, wie du so vor einigen Jahren warst, was dich damals geprägt hat. Was hast du uns mitgebracht aus deiner Schulzeit?
Eigentlich nur Gedanken, überwiegend positive Gedanken.
Damit bist du in guter Gesellschaft mit den meisten unserer Gäste, ehrlich gesagt.
Ah, sehr schön. Ich hatte eigentlich im Großen und Ganzen eine sehr, sehr schöne und eine so gute Schulzeit. Und viele Lehrerinnen und Lehrer können sich auch noch an mich erinnern. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer so viel gequatscht habe im Unterricht.
Sehr schön. Aber insgesamt hast du eine positive Phase deines Lebens, die dich mit zu dem gemacht hat, was du heute bist? Oder waren das eher andere Prägungen?
Nee, definitiv ja. Also was mich sehr, sehr geprägt hat, sind tatsächlich meine Lehrerinnen gewesen. Und zwar dann aber auch auf der weiterführenden Schule. Und zwar, ich hatte es waren sehr starke Frauen, ja, die mich sehr geprägt haben. Und die uns auch immer gesagt haben, ihr könnt alles und ihr kommt auch überall hin, wenn ihr wollt und lasst euch nichts einreden.
Gerade zu allen gesagt oder gerade zu den Mädchen?
Insbesondere zu den Mädchen. Ja, also okay. Vor allem meine Mathe- und Physiklehrerin, das war eine ganz, ganz tolle Frau, eine starke Frau. Und alle, die sowieso Mathe und Physik verstehen, die sind ja für mich sowieso fast heilig, müssen heilig gesprochen werden, weil das so gar nicht meins ist. Aber die hat mich wirklich sehr geprägt und also insbesondere das, ne, dass man sich nicht einschüchtern lassen soll und dass Mädchen auch Mathe können. Natürlich können Mädchen auch Mathe und lasst euch nichts einreden. Und das war schon immer sehr stark. Jahre später habe ich dann erfahren, dass sie Genossin ist. Und,
hatte ich wahrscheinlich auch nicht gestört.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Es war nochmal so das i-Tüpfelchen am Ende.
Na schön. Kommen wir aus der Schulzeit in die Gegenwart. Wir sitzen hier in deinem Büro in der schleswig-holsteinischen SPD-Zentrale. Es ist ehrlich gesagt kleiner, als ich mir vorgestellt hatte. Das spricht für die Bescheidenheit der SPD im Norden. Wir sitzen hier auf relativ gemütlichen Sesseln und Sofas. Dann ist hier noch ein kleiner Schreibtisch. Ich muss dich loben, die Hörerinnen und Hörer sehen es ja nicht, aber es ist ziemlich aufgeräumt, also keine riesigen Stapel hier. Genau, und du bist ja ziemlich genau einem Jahr die SPD-Landesvorsitzende. Vielleicht erstmal für die, die sich nicht so viel darunter vorstellen können, was genau macht eine SPD-Landesvorsitzende eigentlich?
Also zunächst einmal, was ganz wichtig ist, es ist ein Ehrenamt, weil viele denken tatsächlich, dass das ein Job ist, den man hat, weil oft Politik auch mit Beruf oder auch mit Bezahlung in zusammengesetzt wird. Es ist ein Ehrenamt und ich bin sozusagen die Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein. Wir haben über 16.000 Mitglieder und kreisverbände, Ortsvereine und meine Aufgabe ist es tatsächlich, ein Gesicht der schleswig-holsteinischen SPD zu sein, die SPD nach außen wie aber auch nach innen zu repräsentieren, aber auch natürlich inhaltliche Schwerpunktthemen zu setzen und vor allem mit dafür sorgen, dass wir bald wieder bessere Umfragewerte haben in Schleswig-Holstein.
Und nicht nur Umfragewerte wahrscheinlich. wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag von dir aus, wenn du hier im Büro bist? Du hast noch andere Tätigkeiten, politische, darauf kommen wir gleich noch, aber was machst du, wenn du hier bist eigentlich?
Viel Koordination. Also wir haben dann tatsächlich Mitarbeiterrunden, aber auch mit meinem persönlichen Referenten, dass wir dann die Woche einmal gemeinsam durchgehen, die Termine, was muss vorbereitet werden. Ich habe unglaublich viele Einladungen, viele, viele Anfragen. Und da müssen wir natürlich oft auch gucken, wo kann ich hin, wo will ich hin, was müssen leider andere übernehmen, weil das zeitlich einfach gar nicht machbar ist. Und ist querbeet, also von externen Veranstaltungen, von Leuten, die mich gerne kennenlernen möchten, die sich mit uns vernetzen wollen, bis hin zur öffentlichen Veranstaltung. Ja. Und das wird hier viel organisiert. Und wenn ich in meinem Büro sitze, dann versuche ich zu lesen, mich vorzubereiten und manchmal auch Reden schreiben. Kommt drauf an, was gerade so anliegt. Aber viel Orga Orga-Kram tatsächlich.
Und heute mal einen Podcast aufnehmen. Sehr, sehr schön, freut uns. Du hast schon gesagt, der Vorsitz, der Landesvorsitz ist ein Ehrenamt. Dein Hauptamt ist dann das Abgeordnetenmandat. Du bist auch Abgeordneter des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Da bist du quasi beruflich vollständig. Was ist eigentlich so der Unterschied zwischen der Arbeit im Landtag und jetzt dem Ehrenamt als Parteivorsitzende?
In der Landtagsfraktion habe ich tatsächlich auch immer noch meine Sprecherfunktionen. Jeder hat ja seine Schwerpunktbereiche. Bei mir ist es Migration, Integration und Flucht auf der einen Seite und Kita- und Familienpolitik und queere Politik auf der anderen Seite. Und das möchte ich mir tatsächlich auch ein bisschen noch bewahren. Also ich möchte auch Fachpolitikerin auch weiterhin sein. Und da verlässt sich die Fraktion natürlich dann auf darauf, da gibt man dann eher dann die Richtung an oder macht Vorschläge, bereitet dann mal auch Schwerpunktthemen vor. Und da muss man natürlich auch Rede Antwort stehen und da die Fraktion auch gut mitnehmen. Und als Landesvorsitzende muss man tatsächlich in fast allen Politikfeldern zu Hause sein. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte davon ehrlich gesagt nicht so viel.
Okay, inwiefern?
Man kann nicht alles in jedem wissen. Thema fit sein. Ja. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum bei den meisten bekannten Politikerinnen, das so ein bisschen oft auch vorkommt, wenn ihnen Fragen gestellt wird, dass sie dann viel sagen, aber am Ende doch nichts sagen. Und ich versuche das tatsächlich ein bisschen mehr aufzuteilen, also dass ich dann, wir haben dann auch die Schwerpunkte auch im Landesvorstand verteilt, dass jeder auch nach seinen Interessen und das, was er oder was sie gerne vertreten möchte. Und da ist es mir auch wichtig, dass diese Personen dann auch tatsächlich ihre Team dann auch selbst nach vorne bringen.
Ja. Und ist dir schon mal passiert, dass du dann auch irgendwo in einem Interview oder so gesagt hast, sorry, weiß ich jetzt nicht?
Habe ich auch schon mal gesagt.
Ja. Und das geht aber auch?
Ja, natürlich. Ich stelle tatsächlich sehr, sehr oft fest, dass also der Fragende ist manchmal eher ein bisschen überrascht, aber das Publikum, ich komme hinterher dann und sagen, das fanden sie gut.
Ja.
Bevor man dann irgendwie irgendeinen Blödsinn dann verzapft, dann am besten absolut, mal zu sagen, recherchiere ich nochmal nach, reiche ich nochmal nach. Und ganz ehrlich, so ist das ja eigentlich im normalen Leben ja auch.
Das stimmt. Heute stehst du an der Spitze der SPD Schleswig-Holstein. Wie hat denn das eigentlich mal angefangen mit dir und der SPD? Wie bist du zu genau dieser Partei gekommen?
Gute Frage. Ich gehöre ja zu der Generation, die nicht von Anfang an die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt haben. Das heißt also, ich durfte nicht schon immer mit 16 oder mit 18 wählen in Deutschland, sondern habe erst meinen deutschen Pass, da war ich, glaube ich, so knapp 20, bekommen und komme auch nicht aus einem politischen Haushalt, im Gegenteil. Von daher waren wir eigentlich sehr, sehr lange Zeit eher Beobachter von Politik. Und weil man uns ja auch gar nicht eingebunden hat. Also auch unsere Meinung war auch nicht gefragt. Und das, was wir denken und was wir meinen, ja auch nicht. Wir hatten ja auch kein Wahlrecht. Also von daher hat man sich auch nicht wirklich ernsthaft um diese Gruppe gekümmert. Das führte dann dazu, dass man lieber über Menschen mit Migrationsgeschichte gesprochen hat als mit ihnen.
Ja.
Und das änderte sich natürlich, vor allem dann auch mit meiner Generation, weil wir sozusagen auch alles ja mitbekommen. Ne? Also wir kriegen das ja mit, wenn Leute über uns reden und das macht einen dann nachher dann auch irgendwann wütend. Und vor allem kriegt man das mit, wenn die Leute anfangen, auf der Straße Unterschriften gegen einen zu sammeln.
Okay.
Und zwar war das tatsächlich 2000, als dann Roland Koch in Hessen meinte, Unterschriften gegen die doppelte Staatsbürgerschaft zu sammeln.
Damals im hessischen Landtagswahlkampf.
Genau, und das ploppte dann tatsächlich bundesweit dann auch auf und dann wurde auch hier in Kiel wurden auch Unterschriften gesammelt. Und ich war zu der Zeit, habe ich schon das Restaurant von meinen Eltern geleitet und war da viel in Kontakt auch mit Gästen.
Mhm.
Und wenn die mich nach meiner Meinung gefragt haben, habe ich die auch gesagt.
Ja.
Das führte dann dazu, dass ein Gast von uns dann meinte, oh Serpi, weißt du was, ich organisiere gerade eine Veranstaltung mit der Ministerpräsidentin des Landes, mit Heidi Simonis.
Ja.
Und ich finde das toll, was du uns hier erzählst und komm doch mal auf die Bühne und dann kannst du das da doch auch mal öffentlich sagen.
Okay, das war der erste Kontakt dann
zur SPD.
Zur Organisation SPD, okay, witzig.
Genau. Ja. Und dann stand ich auf der Bühne und dann habe ich erstmal alles gesagt, was ich sagen wollte und habe dann natürlich auch gesagt, was alles nicht so gut läuft und vor allem, dass sie uns mehr einbinden sollten und mit uns reden sollten, nicht über uns reden sollten. Und dann kam das Angebot direkt sozusagen auf die Bühne, ja, dann wird doch Mitglied und mach doch mit.
Okay.
Da habe ich kurz überlegt, das stimmt, die haben eigentlich recht, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann werde ich Mitglied und dann mache ich mit. Und dann bin ich 2 Tage später in die SPD eingetreten.
Aber schönes Beispiel dafür, dass es echt was bringt, die eigene Meinung zu sagen und dafür einzustehen und auch das Gespräch mit den gewählten Politikern zu suchen, in dem Fall unter anderem Heide Simonis, also der damals amtierende Ministerpräsidentin.
Ja, das war sehr beeindruckt, sowieso. Also Heide Simonis hat uns sowieso sehr beeindruckt.
Okay.
Und weil sie einfach auch so nahbar war, war natürlich eingeladen und dann hieß es dann so, ja, und die Podiumsgäste, die sitzen da zusammen an einem Tisch, das war ein Frühschoppen. Und Heide saß da dann auch schon und dann habe ich mich zuerst gar nicht getraut, dazu zu setzen. Und ich war so, Ministerpräsident, und sie so, nee, komm und so, setz dich. Und dann hat sie sich vorgestellt und habe gesagt, ja, ich kenne sie natürlich. Und was ich auch so beeindruckend war, sie war dann nachher fertig mit dem Frühstück und ist dann aufgestanden und hat dann ihr Tablett weggeräumt. Und dann habe ich gedacht so, boah.
Die kann selber abräumen.
Ja, genau. Ja, aber weißt du, wenn du vorher nie mit Leuten zu tun hattest in der Politik und dann habe ich dann gedacht, man denkt dann, das wird dann alles serviert und wird abgeräumt, da laufen dann 10 Leute um sie herum oder so. Nee, sie war total cool, hat dann ihre Sachen weggebracht, hat sich noch einen Kaffee geholt und dann fand ich schon, also diese erste Begegnung hat mich sehr geprägt tatsächlich.
Ja, schon so ein bisschen Vorbild für dich? Ich meine, viele schwärmen ja für Willy Brandt oder Helmut Schmidt und du für Heide Simonis, oder kann man das noch nicht sagen?
Doch, kann man schon sagen. Also Heide Simonis hat uns hier in Schleswig-Holstein tatsächlich sehr geprägt. Interessant ist auch, dass sie es auch geschafft hat, in den Migranten-Communities auch bekannt zu werden. Und dass Leute sie auch kannten und ihren Namen auch wussten. Also von daher doch. Und als Frau sowieso, glaube ich, sucht man ja auch Vorbilder, die dann auch weiblich sind.
Ja. Du hast gerade, als du deine politische Sozialisation quasi beschrieben hast, von wir und uns gesprochen, gemeint eben die Menschen mit der Migrationsgeschichte. Gab es denn da so was, Zusammenhaltsgefühl oder auch so eine Form von Organisation, wo du da aktiv warst? Oder wieso sprichst du von wir und uns?
Nee, gar nicht. Also eher so sozusagen die Generation oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Also zu der Zeit war das tatsächlich nicht so, dass man direkt angesprochen worden ist. Es gab natürlich auch Migranten-Selbstorganisationen, da war ich aber nicht. War ich aber nicht Mitglied bis heute auch. Also auch nie irgendwie aktiv gewesen im Vorstand oder so. Mitgliedschaften habe ich jetzt natürlich. Als Politikerin hat man ja ganz viele Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, die werden auch immer mehr. Und nee, das war einfach reines Interesse. Ich war eigentlich aber auch schon immer laut und habe dann immer meine Meinung gesagt, wenn man mich gefragt hat.
Du hast schon von den weiblichen Vorbildern gesprochen. Tatsächlich bist du jetzt aber, habe ich nachgelesen, die erste Frau, die wirklich an der Spitze der SPD Schleswig-Holstein steht. Also eine Landesvorsitzende hat es noch nicht gegeben, auch wenn es schon mal eine Ministerpräsidentin gab. Wie ist das jetzt als Frau, als jemand, der erste deutsche Staatsbürgerin bekommen hat? Erlebst du da schon auch mal Gegenwind in der Politik für deine Herkunftsgeschichte oder das, was du verkörperst?
Am Anfang schon. Also auch als ich in den Landtag eingezogen bin, da kriegt man das natürlich schon mit, wie die Leute dann hinter einem dann auch reden oder über einen dann reden. aber das bin ich tatsächlich ja gewohnt. Also das ist ja nicht so, dass ich oder meine Generation das sehr einfach gehabt hat, sondern im Gegenteil, uns hat man eigentlich immer gesagt, wir können es nicht, wir schaffen es nicht und wir gehen ja sowieso wieder. Also von daher war Kämpfen und Durchbeißen von Anfang an sozusagen DNA.
Und im Landtag bist du bis heute.
Genau, seit 10 Jahren jetzt mittlerweile. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass man die Debatten mittlerweile anders führt. Es ist natürlich schon etwas anderes, wenn dort auch eine Gruppe von Menschen dann auch vertreten ist, die dann sich hinstellen kann und sagen, Blödsinn, stimmt gar nicht, wo haben Sie das denn her? Und ich dann zigtausend andere Beispiele nennen kann, wie es anders ist. Und da muss man sich dann vielleicht auf die Debatten auch anders und besser vorbereiten, als einfach mal so einen raushauen, weil kann ja sowieso keiner widerlegen. Mhm. Und ich denke, das ändert sich tatsächlich, wenn Menschen aus vielen, vielen verschiedenen Gruppen, also wenn die Gesellschaft tatsächlich repräsentiert wird im Parlament, ob das die Herkunft ist, die Religion ist oder das Geschlecht ist, da werden die Diversität tut den Parlamenten einfach gut.
Schön. Und kommen wir noch kurz einen Moment weg von der Politik. Du hast schon gesagt, du hast ja, bevor du jetzt Profipolitikerin geworden bist, viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet, auch in der Kulturbranche. Gibt es was du so an diesen alten Jobs auch vermisst mal heute?
Ja, das tue ich tatsächlich. Und zwar ist es so, wenn man gerade in der Gastronomie oder im Veranstaltungsbereich, wo ich sehr, sehr lange tätig war, ist, also sie haben dann etwas geplant und wenn sie dann abends die Tür abgeschlossen haben, dann wussten sie, sie haben fertig.
Ja.
Egal, ob gut oder schlecht, aber Feierabend, Tür zu, fertig. Und in der Politik ist es tatsächlich ja nicht so. Ne? Manche Sachen dauern ja Jahre, manchmal sogar ein ganzes Jahrzehnt, bis sie Dinge tatsächlich auf den Weg gebracht haben. Also das die Erfolgserlebnisse waren sozusagen früher mehr. Und ich hatte auch das Glück, aber auch bis auf Beerdigung, kommen ja die Leute ja nur, um zu feiern, ja, um eine gute Zeit zu verbringen. Das heißt also, die Menschen kommen schon mit einem grundpositiven Grundhaltung zu dir. Das Einzige, was du versauen kannst, also du kannst eigentlich ihre Laune verderben, nicht umgekehrt. Und also von daher habe ich eigentlich immer sehr gerne gearbeitet und hatte immer sehr, sehr viel Spaß auch.
Klingt gut. Und was machst du gerne, wenn du nicht arbeitest?
Am liebsten, also für mich alleine, wenn ich meinen Tag frei habe. Ich liebe das ja den ganzen Tag mit einer Jogginghose rumzulaufen. Und,
deswegen machen wir ein Audio-Format. Sehr gut. Wobei ich kann den Hörern und Hörern bestätigen, jetzt im Moment keine Jogginghose.
Also Karl Lagerfeld würde mich wahrscheinlich dafür hassen. Ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben verloren, nein. Aber schon einfach mal gar nichts machen, ist auch schön. Ja. Und aber ich habe ja Familie, ich habe 2 Jungs. Das heißt also, dann auch mit den Jungs Zeit verbringen, aber auch mit meinen Freundinnen und Freunden. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das erdet mich auch. Mhm. Und vor allem erlebt man dann auch, dass das, was man gerade selber denkt, dass das Wichtigste ist, worüber gerade alle Menschen reden. Und dann treffe ich mich mit meinen Freundinnen und dann merke ich so, nee, die haben, im Moment ist da was ganz anderes ganz oben
nicht
bei ihnen auf
der Agenda. Nee,
überhaupt nicht, genau. Und das tut ganz gut.
Ja. Vielen Dank, dass wir dich ein bisschen schon persönlich kennenlernen konnten in diesem ersten Teil des Gesprächs. Wir runden das ab, indem wir jetzt Friedrich fragt spielt. Die Hörerinnen und Hörer kennen es schon. Ich stelle jetzt 10 Entweder-Oder-Fragen und du antwortest ganz spontan, ohne lange nachzudenken. Startklar?
Mhm.
Wir fangen mal ganz einfach an. Norden oder Süden?
Norden.
Das war jetzt überraschungsfrei. Fisch oder Fleisch?
Schwierig. Am liebsten beides.
Okay. Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Morgenmuffel.
Lieber Sport gucken oder selber Sport machen?
Nee, dann lieber selber machen.
Okay. Im Kino eher Actionfilm oder eher Romanze?
Oh, meine Jungs sagen, oh Mama, nicht wieder so eine romantische Sülze. Aber die überstimmen mich immer, weil die ja zu dritt sind.
Okay, also eigener Wunsch und Realität klafft
ja,
da auseinander.
Ja, Mitbestimmung ist immer ganz wichtig bei denen. Und dann müssen wir mal abstimmen, welchen Film wir gehen.
Was sagen Freunde über dich? Spontan oder durchgeplant?
Nee, spontan.
Was bringt mehr, wenn einen etwas stört? Einen Brief an den Ministerpräsidenten schreiben oder auf eine Demo gehen?
Demo.
Warum?
Erstens weiß man dann, dass man nicht alleine ist. Hm? Das heißt also, dass man, dass viele andere auch so denken wie einen selber, obwohl man sie gar nicht kennt. Es gibt ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl und ich denke, dass der Protest, sieht man ja bei Fridays for Future, tatsächlich auch unglaublich viel verändern und bewegen kann. Und nur so ein Brief, der dann im heimlich dann geschrieben wird oder dann nur in der Schublade oder sogar gleich im Müll landet. Demo.
Lieber eine Abstimmung im Parlament zu einem wichtigen Gesetz gewinnen oder lieber die Wahl in ein politisches Amt gewinnen?
Nee, im Parlament wichtiges Gesetz für die Menschen durchbringen.
Wo hättest du lieber 10 Minuten Redezeit? In einer großen politischen Talkshow oder im Deutschen Bundestag?
Bundestag.
Und warum das?
Wenn ich da dann eines dieser großen Gesetzesvorhaben dann beschließen lasse, also ich würde das beides kombinieren, ja, dann würde ich das Ehegattensplitting abschaffen.
Das ist doch mal eine Ansage. Vielen Dank. Ich hatte ja schon eingangs gesagt, wir wollen ein bisschen über die Zukunft der Arbeit in Schleswig-Holstein sprechen. Das ist das erste Thema, wenn man auf die Website der SPD Schleswig-Holstein kommt. Da steht dann gleich gute Arbeit und ihr habt zu diesem Thema einiges vor. Unter anderem soll euer nächster Parteitag im März in einigen Wochen dazu Beschlüsse fassen. Warum ist gerade Arbeit euer Schwerpunktthema 2020?
Das ist tatsächlich eines der größten Herausforderungen, nicht nur für Schleswig-Holstein, sondern insgesamt auch in Deutschland. Wir erleben gerade einen wahnsinnigen Wandel, beziehungsweise sind ja auch schon mittendrin. Und zwar wird es auch alle Arbeitsfelder und alle Berufsfelder tatsächlich dann auch erreichen. Das hat natürlich viel mit der Transformation, aber auch mit der Digitalisierung zu tun. Und ich habe nicht im Moment das Gefühl, dass das ganz oben politisch angesetzt ist, die Menschen überhaupt wissen, was da passiert und wir auch in der Politik uns nicht dessen so weit bewusst sind, was da eigentlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf uns zukommen wird. Vor allem auch, weil wir älter werden. Also Deutschland gehört ja mit zu den Ältesten auch in Europa. Die Babyboomer gehen 2030 in den wohlverdienten Ruhestand, möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Und wir haben auf der einen Seite einen enormen Fachkräftemangel, also einen Bedarf an Menschen jetzt schon, der wird sich aber noch verstetigen. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite Menschen, die unglaublich viel Angst und Sorge haben um ihren Arbeitsplatz. Und hier muss die SPD natürlich Antworten geben. Mhm. Ich finde, wir sind die Einzigen, die dafür auch tatsächlich die richtigen Antworten geben können. Und von daher beschäftigen wir uns jetzt natürlich auch mit den klassischen Berufsfeldern, das heißt mit der Industriepolitik, wie geht es hier weiter, vor allem für Schleswig-Holstein als Industriestandort. Aber auch im gesamten Bereich New Work, was passiert da eigentlich? Die ganzen Plattformen, der Kreativbereich, da entstehen ja ganz neue Formen der Arbeit.
Jobs, die man so nicht kannte früher.
Genau. Ja.
Ihr schreibt auf der Website, wir wollen Schleswig-Holstein zum Land mit den besten Arbeitsbedingungen in Deutschland machen. Das ist ja ein hoher Anspruch. Was sind eure Ideen, wie das passieren soll?
Also in erster Linie gehört natürlich zu einer guten Arbeit auch ein vernünftiger Lohn. Und da müssen wir tatsächlich feststellen, dass Schleswig-Holstein zum Lohnkeller in den westdeutschen Bundesländern gehört. Mhm. Wir haben ja sehr, sehr viel prekäre Arbeitsverhältnisse. Wir haben unglaublich viel Teilzeit.
Gibt es da einen spezifischen Grund für, dass es hier mehr ist als in anderen Ländern?
Hat wahrscheinlich auch schon damit zu tun, dass wir auch viel Dienstleistungen natürlich auch in Schleswig-Holstein haben, überproportional im Vergleich zu den Industriearbeitsplätzen. Aber es ist natürlich auch wieder so eine Mann-Frau-Geschichte natürlich. Oft sind es hier Frauen, die in Teilzeit sind. Hat auch was damit zu tun, dass lange, lange Zeit der Bereich Kinderbetreuung auch nicht ausgebaut worden ist. Also da musste erstmal Björn Engholm kommen, um dann überhaupt mal Kita-Plätze hier in Schleswig-Holstein zu schaffen. Das heißt, wir hingen tatsächlich sehr, sehr lange nach. Und auch was den Krippenausbau auch angeht, da musste auch erstmal Thorsten Albig kommen, um dann erstmal Krippenplätze in Schleswig-Holstein zu bauen. Also ich glaube, die gesamte Infrastruktur hat auch was damit zu tun, ob man auch so arbeiten kann, wie man sich das tatsächlich vorstellt. Und es sind verschiedene Gründe. Ja.
Du hast gerade schon kurz angesprochen, ein zentrales Thema ist ja immer Digitalisierung von Arbeit. Darüber redet man nicht nur in Schleswig-Holstein, bundesweit eigentlich. Und meist hat dieses Schlagwort ja einen zwiespältigen Klang. Also einerseits will man ja modern, technisch auf der Höhe sein. Und es gibt natürlich Schlimmeres, als wenn mit dem Computer nervige Arbeit abgenommen wird den Menschen. Andererseits haben auch viele Menschen Angst, mit der technischen Entwicklung nicht mitzuhalten oder ihren Job vielleicht sogar zu verlieren. Wie digital ist denn Arbeit heute schon in Schleswig-Holstein?
Also gerade in den technischen Bereichen sowieso, aber auch in der Medizin erleben wir das natürlich sehr viel. Da profitieren wir ehrlich gesagt auch schon im ländlichen Raum, was die medizinische Versorgung angeht. Also das, was alles nützt für den Menschen und eben ihnen dann auch hilft, gerade auch Dinge miteinander besser zu vernetzen, dafür ist es natürlich gut. Und dafür müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auch mitgenommen werden. Das funktioniert nach unserer Meinung am besten in Gewerkschaften. Ja. Und das funktioniert natürlich am besten auch dadurch, wenn es auch eine hohe Tarifbindung dann auch gibt in den Ländern. Das ist leider in Schleswig-Holstein auch nicht der Fall. Das heißt also auf diesem Prozess, wer bindet eigentlich die Belegschaft, die Mitarbeiter, die Beschäftigten eigentlich wirklich ein, wird gefragt, dürfen sie mitentscheiden, mitgestalten, wie sich ihre Arbeitsplätze der Zukunft auch verändern werden. Aber es ist natürlich auch eine enorme Chance, ne? Gerade der ganze kreative Bereich, wenn man dann sozusagen mobil dann arbeiten kann. Ja. Und Schleswig-Holstein ist wunderschön. Und,
mit dem Laptop an dem Strand. Ne?
Genau.
Schöne Vorstellung.
Alles sozusagen möglich zu machen, dass die Menschen auch sehr, sehr viel davon profitieren können. Und das ist die Aufgabe der SPD, dass dieses auch gelingt und nicht, dass die Beschäftigten nachher hinten drunter fallen.
Du hast zwei Schlagworte gesagt, die man immer wieder von dir auch hört in Interviews oder liest. Das eine ist Tarifbindung und das andere Mitbestimmung. Also warum ist das dir so wichtig? Warum sind Tarifverträge so wichtig?
Ich glaube schon, dass es ein direktes einen direkten Zusammenhang auch besteht. Also wir haben seit 1998 geht die Tarifbindung massiv zurück in Deutschland.
Das heißt, es gibt immer weniger Betriebe,
genau, in denen immer ein weniger Tarifvertrag Betriebe. Gilt. Genau, also wir haben jetzt, haben wir in Deutschland, wir sind von 76%, 98% sind wir jetzt bei 56% in Westdeutschland angekommen. Und im Ostdeutschland sind sogar nur 45% der Beschäftigten, die in einem Tarifvertrag sind. Und wenn man sich aber die Betriebe anguckt, ist es sogar noch dramatischer, ne? Also in Westdeutschland sind es nur 71% der westdeutschen Unternehmen, die keinen Tarifvertrag haben.
Okay.
Das heißt also
viele kleine wahrscheinlich dann,
viele also logischerweise. Also kleine mittelständische, ja, Betriebe, so wie bei uns auch hier in Schleswig-Holstein. Und das ist aber halt eben der Ort, wo tatsächlich ausgehandelt wird auf Augenhöhe mit den Unternehmen, mit den, da geht es um Urlaubsgeld, da geht es Arbeitszeiten, da geht es um Arbeitsschutz. Also vieles, was tatsächlich dann auch mit den Tarifpartnern, also mit den Betriebsräten, mit den Personalräten, wird dann auf Augenhöhe mit den Unternehmen, mit den Chefs und den Chefinnen sozusagen verhandelt. Und das können die Beschäftigten tatsächlich, ja, am besten selbst für sich entscheiden, was das Gute für sie ist. Und sie sind auch ein Partner an Seite der Unternehmen. Das ist ja nicht so, dass sie etwas wollen, um dem Unternehmen zu schaden, sondern im Gegenteil, das erlebt man ja gerade auch bei der EG Metall,
ja,
die sich ja ganz bewusst und ganz deutlich hingestellt haben und gesagt haben, wir möchten Partner sein bei dieser Transformation, wir möchten das mitbegleiten, wir möchten ein Teil der Lösung sein. Und was will man mehr? Also ich bin ja auch Chefin gewesen, also was gibt es eigentlich Schöneres für eine Chefin oder für einen Chef, ja, eine Belegschaft an seiner Seite zu haben, die daran interessiert ist, an Lösungen zu arbeiten, damit es mein Unternehmen dann auch in Zukunft noch geben,
ja,
kann.
Das sind ja Tarifverträge, allerdings was zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern geschlossen wird. Was kann man denn jetzt als Politik, zum Beispiel als SPD hier im Land oder als Fraktion auch tun, um das zu fördern, Tarifbindung und Mitbestimmung?
Was man definitiv machen kann, ist selbst als Arbeitgeberin, also das Land ist ja auch Arbeitgeber, aber auch jemand, der ja auch Verträge vergibt. Und man kann natürlich mit einem starken Tariftreue- und Vergabegesetz natürlich schon darauf einwirken und sagen, wir vergeben zum Beispiel nur an Unternehmen, ja, die selbst tarifgebunden arbeiten und somit dann auch ihren Beschäftigten einen angemessenen Lohn auch bezahlen. Letztendlich ist es ja Arbeit, die wir eigentlich als Land selber zu machen hätten, die wir aber vergeben an andere Unternehmen. Und wenn sie bei uns beschäftigt werden, würden wir sie ja auch vernünftig bezahlen. Mhm. Und deswegen kann man schon erwarten, dass das dann natürlich dann auch über ein Tariftreue- und Vergabegesetz dann auch geregelt werden kann. Das hat nun Jamaika leider abgeschafft in Schleswig-Holstein, was wir sehr, sehr schade und sehr traurig finden.
Ja.
Und da werden wir uns natürlich weiterhin dafür einsetzen. Das wird es aber mit dieser Regierung, gibt es dafür keine Mehrheit. Und der nächste Schritt wäre tatsächlich auf Bundesebene. Hier auch auf Bundesebene einen bundesweiten Vergabegesetz dann auch zu kriegen, damit tatsächlich, es sind ja Milliarden, die vergeben werden, ne? Also wir reden hier echt nicht über Peanuts.
Ja.
Und für Schleswig-Holstein sind es auch wahnsinnige Beträge.
Hohe Summen, okay.
Natürlich alles, was im Bereich Infrastruktur, ja, ist, Bau ist, Dienstleistung kaufen wir uns ein. Also von da kann man da schon als guter Arbeitgeber, gute Arbeitgeberin selber vorangehen und zeigen, dass es funktioniert.
Wir sprechen über den Wandel der Arbeitswelt und es gibt ja da viele politische Beobachter, die daraus schließen, dass die gute alte Arbeiterpartei SPD nicht mehr so richtig gebraucht wird. Dass du dem widersprichst, ist jetzt klar, dass, da stelle ich jetzt keine Frage zu, sondern ich frage etwas anders. Wie stellst du dir vor, dass die alten Werte der Sozialdemokratie, also Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität in der heutigen Arbeitswelt eigentlich umgesetzt werden?
Also gerade jetzt merkt man das ja in der Gesellschaft, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch insgesamt. Da möchte ich gerne Bezug auf Thüringen nehmen, wie sehr man tatsächlich dann auch Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft braucht und vor allem, dass wir definieren, wie wollen wir vertreten werden und wie wollen wir in Parlamenten arbeiten und mit wem wollen wir auf jeden Fall nicht arbeiten.
Mhm.
Und das ist schon eine klare Haltung, die man hat. Und da waren wir als SPD die Ersten, die sehr, sehr deutlich und sehr klar gesagt haben, wo für uns die Grenzen verlaufen. Und das wirkt sich natürlich auch auf die gesamte Gesellschaft dann auch aus, wenn man ganz klar sagt, mit Faschisten, mit Rechtspopulisten paktieren wir nicht, mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Und das ist schon eine Haltung, die sich auch insgesamt in der Gesellschaft dann ja auch deutlich gezeigt hat, die vielen spontanen Demos, die es ja auch gegeben hat.
Auch hier in Kiel?
Auch hier in Kiel, ich war auch auf einer. Und die wurde irgendwie 2-3 Stunden vorher wurde eingeladen und
ja.
Waren dann nachher knapp über 100, 120 Leute, die da zusammengekommen sind. Fand ich schon gut dafür, ja, dass es in 2 Stunden. Aber in der Arbeitswelt ist halt eben auch, ne, wenn man sich dann in Gewerkschaften organisiert und dort auch vertreten wird, hat das ja auch was mit Solidarität und Zusammenhalt zu tun, weil dann ist man auch nicht alleine, sondern hat Betriebsräte, die einen dann auch vertreten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Gerade das ist ja auch mit ein Grund gewesen, dass die SPD sich damals ja auch gegründet hat, ne? Mhm. Weil man gesagt hat, man will mitreden, man will mitbestimmen, man will nicht immer nur geknechtet werden. Insbesondere waren das ja die Arbeiterinnen und Arbeiter, die ja ihre Rechte eingefordert haben, zu Recht, und das ja auch sehr, sehr erfolgreich dann ja auch durchgesetzt haben.
Ja.
Und von daher geht es tatsächlich nur, wenn man das gemeinsam macht und mit gemeinsamen Werten und mit einer inneren gemeinsamen Haltung.
Ja. Wir sind damit zum Ende unseres Gesprächs wieder bei der SPD angekommen. Das war auch so beabsichtigt. Ich wollte nämlich nochmal darauf eingehen, dass du seit kurzem auch stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei bist. Bei dem Dezember-Parteitag 2019 bist du in dieses Amt gewählt worden, also Mitglied der engsten Parteiführung der SPD, auch auf Bundesebene, nicht nur hier im Land Schleswig-Holstein. Die Parteien sind ja insgesamt in Unruhe, ne? Das Stichwort Thüringen hast du bereits genannt. Die Wahl des FDP-Politikers mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten, mittlerweile ist er ja schon wieder zurückgetreten und sowas. Also die Parteien sind insgesamt in Unruhe. Was sind denn jetzt so aus deiner Sicht auch die Rolle der SPD in dieser unruhigen Zeit? Was ist die wichtigste Aufgabe jetzt so auch in der wirklich in der nahen Zukunft für diese Partei, wo du jetzt für 2 Jahre, glaube ich, erstmal in dieses Amt gewählt worden bist?
Also unsere Hauptaufgabe ist tatsächlich, hier ganz klar und deutlich zu machen, für was wir stehen als SPD. Das wird auch deutlicher werden, auch mit Norbert Walter-Borjans und mit Saskia Esken. Sie haben ja schon ein klares und ein starkes Profil, gerade was Investitionen für die Zukunft angeht. Das ist auch richtig, mhm. Ist übrigens auch nicht neu. Haben wir damals, als wir die Finanz- und Wirtschaftskrise hatten in Deutschland, haben wir ja auch viel Geld vom Staat aus investiert, die Konjunkturprogramme auf den Weg gebracht. Und wenn wir jetzt merken, dass sich wieder Arbeitswelt verändern wird, dass sich Industrien verändern werden, ist es nur richtig zu sagen, jetzt müssen wir natürlich auch in das Land investieren. Und das kann man sehr, sehr gut. Da sind die Bereiche natürlich auch, was die Kommunen angeht, haben ja auch unglaubliche Investitionschancen, was Schulen angeht, Schwimmbäder angeht, aber auch den ÖPNV. Wir wollen ja auch unsere Klimaschutzziele erreichen. Ja. Und hier tatsächlich diese Chance zu nutzen, weil wir auch viel bauen müssen, auch bezahlbares Wohnen. Und ich finde, es wird tatsächlich Zeit, dass wir Politikfelder nicht getrennt voneinander betrachten, sondern dieses vernetzt. Also wenn wir jetzt, es geplant sind jetzt 1,5 Millionen Wohnungen, die wir in den nächsten Jahren brauchen werden im Bereich bezahlbares Wohnen, dass wir das tatsächlich jetzt anfangen, auch vernetzt zu denken. Ne? Wenn wir jetzt Geld in den öffentlichen Nahverkehr zum Beispiel investieren, in Busse und Bahn, dass wir dann auch gucken, wo wollen die Menschen wohnen, wie wollen sie mobil sein, wie wollen sie aber auch arbeiten. Mhm. Dass wir tatsächlich,
wie ist das Ganze klimafreundlich?
Genau, und das tatsächlich alles miteinander dann auch zu verbinden. Und das ist ja auch eine riesige Chance, wenn man gerade so große Herausforderungen hat, dass man auch Sachen und Dinge auch richtig gut machen kann.
SPD als die Partei des vernetzten Denkens, das finde ich interessant. Und du traust der Partei das auch zu, das zu machen und da so vernetzt zu denken und da spannende Antworten zu geben oder die richtigen Antworten zu geben.
Definitiv ja. Also ich finde sowieso immer gut, wenn man sich vernetzt und austauscht. Dann, man ist ja selber nicht die Klügste und die Tollste und die Beste, sondern es gibt noch ganz, ganz viele andere kluge und tolle Menschen innerhalb der SPD, aber auch außerhalb der Partei. Und von daher muss man tatsächlich gucken, wer lebt mit uns diesen gemeinsamen Gedanken, wie wir in Zukunft zusammen leben, wohnen und arbeiten wollen und dieses dann auch im Sinne der Nachhaltigkeit und da tatsächlich mit Menschen zusammenzukommen und gemeinsam gute Lösungen zu erarbeiten, das muss tatsächlich das Ziel der SPD sein. Und das war auch eigentlich immer unsere Stärke. Mhm. Und vor allem, denke ich, ist es wichtig, aufhören, nur noch über sich, mit sich zu reden, sondern tatsächlich zu sagen, wir haben verstanden, wir haben klare Beschlüsse und jetzt gucken wir, mit wem wir das gemeinsam umsetzen können. Und viele sind da, die tatsächlich auch unsere Ideen und unsere Vorstellungen auch teilen. Und da müssen wir jetzt daran arbeiten, das Vertrauen zurückzugewinnen. Und ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten.
Ein positiver Ausblick auf die Zukunft der SPD von Serpil Medjatli. Vielen Dank für diese Podcast-Folge. Bevor ich dich am Mikrofon verabschiede, bitte ich dich aber noch wie jeden unserer Gäste um eine Flaschenpost an die Zukunft. Wir machen das ja immer so, dass unsere Gäste so einen Wunsch an die Zukunft formulieren. Wir werden jetzt auch ab der nächsten Folge, ab der 11. Folge uns mal die alten Wünsche angucken, was da so ist. Aber du hast noch die Aufgabe, einen Wunsch an die Zukunft in eine gedankliche Flaschenpost hineinzustecken.
Ja, sehr gerne. Also ich habe tatsächlich einen richtig, richtig großen Wunsch und da würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn er in Erfüllung gehen würde, weil ich glaube auch tatsächlich, dass das ein Hindernis und auch eine Bremse ist für unser Land, sich weiterzuentwickeln. Und zwar würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass es keine Diskriminierung mehr gibt und dass es keinen Rassismus mehr gibt in Deutschland. Und das wäre tatsächlich sehr, sehr schön, wenn das mal in Erfüllung geht.
Und ich bin mir sicher, dass wir demnächst eine Podcast-Folge dazu haben werden und dann nochmal überlegen können, was kann wer dazu beitragen, dass dieser Wunsch, den du ja mit vielen Menschen in Deutschland teilst, auch in Erfüllung geht. Das war zum 10. Mal Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland. Wenn es euch gefallen hat und bitte erst recht, wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns gern an hamburg@fes.de oder auf unserer Facebook-Seite @fesnord. Gebt uns auch gerne Tipps, welche Themen euch interessieren, welche Gäste wir in den künftigen Folgen mal einladen können. Heute sprachen wir in Kiel mit der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Medjatli, außerdem Mitglied im Schleswig-Holsteinischen Landtag und stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD. Vielen Dank fürs Kommen dir, liebe Serpil.
Vielen Dank euch.
Ja, und vielen Dank euch fürs Zuhören draußen an den Radios oder Podcasts, Kopfhörern, wie auch immer. Tschüss, sagen wir und gerne bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.